Stimmkontor. Ungefiltert.
Ein Hallo an euch da draußen, da bin ich wieder und diesmal tatsächlich ganz pünktlich. Letzte Woche haben wir ein ganz spannendes gesangspädagogisches Thema betrachtet, der Unterschied zwischen klassischem und populärem Stil im Gesang und ist das wirklich so, ob es das eine gesünder ist als das andere. Ich habe mich total gefreut über die rege Beteiligung bei euch im Chat und auch die Nachrichten, die mich erreicht haben und auch die persönlichen Gespräche, die ich geführt habe, so auf Instagram, YouTube, TikTok und auch im Real Life. Und ich hatte auch sehr, sehr viele Gespräche am Samstag auf dem Symposium der SRH Berlin. Habe ich einen Vortrag gehalten über Stimmstörungen bei SängerInnen. Und in dem Publikum waren viele KollegInnen, die mich sehr motiviert haben für die heutige Folge. Denn es waren viele GesangspädagogInnen zugegen. Und ich habe auch in meinem Vortrag über Stimmstörungen gesprochen, dass sie ganz oft biologisch weibliche Personen bekommen, weil sie einfach vulnerabler sind durch hormonelle Schwankungen und auch weil die Stimmlippen dünner sind. Und auch die Schleimhautkonstellation eine Herausforderung darstellen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir besonders diese Menschen begleiten, die hormonelle Schwankungen unterliegen, sei es biologische Frauen oder auch wenn sie transident sind und vielleicht eine Hormonbegleittherapie haben. Und das hat zu sehr tollen Diskussionen an dem Tag geführt. Und ich möchte an der Stelle ein großes Dankeschön, einen Shoutout machen an Professor Marc Sicara, an Toni Linke, dann auch an Stefanie Kruse, Angela Wingard, dann auch an Nina Graf, also an viele, viele wunderbare KollegInnen, die dort vor Ort Vorträge gehalten haben und die mich aber dann auch angesprochen haben und mich motiviert haben, über dieses Thema heute mehr zu sprechen. Denn heute widmen wir uns der Akte Gender Health Gap. Und um ein bisschen besser in das Thema reinzukommen, eine kleine Geschichte aus meiner Praxis. Kürzlich saß eine Patientin zur Beratung vor mir, die nach einer Epstein-Barr-Infektion und einem schweren pfeifrischen Drüsenfieber an MECFS erkrankt war. Sie berichtete mir von ihrer jahrelangen Odyssee, bis sie endlich eine Diagnose erhielt. Was mich dabei zutiefst erschüttert hat, war die Aussage eines behandelnden Arztes. Als sie ihre massive Erschöpfung, die Konzentrationsprobleme und die beängstigenden Wortfindungsstörungen ihm schilderte, entgegnete er ihr allen Ernstes, sie sei ja nun wahrscheinlich in den Wechseljahren. Er schlug ihr vor, dass eine neue Garderobe, vielleicht ein Hobby oder einfaches Haarefärben helfen würden. Schließlich sei sie ja organisch gesund und Frauen seien in den späteren Jahren ja manchmal so. Ich war total schockiert über diese Herabwürdigung. Aber es ist auch gar kein Einzelfall. Biologische Frauen erleben in unserer medizinischen Versorgung oft eine völlig andere defizitäre Behandlung. Ein strukturelles Problem, das wir Gender Health Gap nennen. Jetzt aber mal vorab. Ich will hier keinesfalls den weißen, privilegierten Mann mimen, der sich erhebt und den Frauen erklärt, wie ihre Welt aussieht oder wie sie sich zu fühlen haben. Ich bin ja in einer ganz anderen Position. Ich möchte mich nicht über die Betroffenen stellen. Vielmehr möchte ich meine Plattform nutzen, um diesen Missstand als jemand zu kommentieren, der von außen, als biologischer Mann, als queere Person, als behinderte Person, als Therapeut auf dieses System blickt und die Ungerechtigkeit auch nicht länger schweigend hinnehmen möchte. Es geht mir darum, meine Stimme zu erheben, um etwas sichtbar zu machen und nicht darum, dass ich jetzt hier als Mann, ja jetzt erstmal euch allen erzähle, wie das hier läuft. Das ist nicht meine Intention. Awareness ist die Intention und die ist eine wichtige Sache. Und dafür machen wir jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment. Schließ doch mal für einen Moment deine Augen. Stell dir eine Welt vor, in der alles genau umgekehrt ist. Biologische Männer und Frauen tauschen die gesellschaftlichen, aber auch die medizinischen Rollen. Szenario 1. Ein Mann bricht mit heftigen Schmerzen im Oberbauch und Übelkeit zusammen. In der Notaufnahme lächeln ihn die Ärztinnen mitleidig an. Wissen Sie, Männer sind eben manchmal empfindlich im Magen, wenn sie unter Stress stehen. Haben Sie schon mal über eine Psychotherapie nachgedacht? Oder etwas mehr Sport? Das beruhigt immer die Nerven. dass er gerade einen Herzinfarkt erleidet, wird übersehen, weil die gesamte Forschung der letzten 100 Jahre nur an Frauen durchgeführt wurde. Die Lehrbücher beschreiben nur den weiblichen Schmerz im linken Arm. Anderes Szenario. Ein Mann bekommt ein Medikament gegen Bluthochdruck. Er leidet unter massiven Nebenwirkungen. Die Ärztin zuckt nur mit den Schultern. Das Medikament ist sicher. Es wurde jahrelang an jungen Frauen getestet. Dass es bei Männern anders wirkt, bilden sie sich wahrscheinlich ein. Männer neigen ja zur Hysterie, gerade wenn sie älter werden. Mach die Augen ruhig wieder auf. Was sich jetzt so wie eine absurde Dystopie anfühlt und vielleicht so als totales Fantasieerleben gewertet werden könnte, ist für viele Frauen oft bittere Realität. In der Medizin gilt der männliche Körper noch immer als der Standard, der sogenannte Adult Wild Male. Alles, was davon abweicht, wird oft nicht als biologische Differenz verstanden, sondern als Abweichung von der Norm, die man mitunter gerne in die psychologische Ecke schiebt. Es ist eben kein theoretisches Problem. Bei dem Herzmittel Digoxin hat man erst nach Jahrzehnten festgestellt, was Männern hilft, bringt Frauen früher ins Grab, weil man schlicht vergessen hat, die Daten getrennt auszuwerten. Aber Moment mal. Erstmal muss ich was klären. Ich muss hier mal kurz mit einem Mythos aufräumen, der oft so als Biologieunterricht 5. Klasse verkauft wird. Da draußen herrscht oft die Meinung, es gibt nur biologisch männlich und biologisch weiblich, XX und XY, Ende der Geschichte. Aber wenn wir uns die harte Biologie anschauen, dann sehen wir, die Natur ist verdammt vielseitig. Ich sage immer gerne, super diverse Gesellschaft. Es gibt eben nicht nur zwei biologische Geschlechter. Wir wissen heute, dass das biologische Geschlecht ein Spektrum ist. Es gibt Menschen mit einem einzelnen X-Chromosom, mit XXY-Konstellation oder anderen genetischen und hormonellen Varianten, die wir unter dem Begriff Intergeschlechtlichkeit zusammenfassen. Das ist keine Meinung, das ist biologische Realität. Warum ist mir das jetzt so wichtig hier anzubringen? Weil ich hier niemanden diskriminieren will. Wenn wir in der Gendermedizin von männlich und weiblich sprechen, dann oft deshalb, weil das System bisher nur in diese zwei Schubladen gedacht und geforscht hat. Aber wir müssen dieses Denken sprengen. Medizinische Präzision bedeutet anzuerkennen, dass jeder Körper eine individuelle biologische Ausstattung hat. Jenseits von starren Schablonen. Wir brauchen eine Medizin, die die gesamte biologische Vielfalt abbildet, statt Menschen Kategorien zu zwingen, in die sie biologisch überhaupt gar nicht reinpassen. So, das war mir jetzt echt wichtig. Also, ich rede jetzt hier vor allem von Cis-Männern und Cis-Frauen. Ich kann diese Zweigeschlechtlichkeit und vor allem diesen kulturell geprägten Debattenwahnsinn auch überhaupt nicht ausstehen. Ich bin also vielleicht ganz bei dir. Wo war ich aber gerade? Bei dem unguten Gefühl, was nach unserem Gedankenexperiment aufgekommen ist. Dieses unwohle Gefühl ist das Resultat eines jahrzehntelangen Fehlers. Es beginnt bei der Diagnose. Frauen kommen bei einem Herzinfarkt oft mit Übelkeit oder Rückenschmerzen und warten im Schnitt 2 Stunden länger auf Hilfe als Männer. Warum? Weil ihr Symptomprofil oft nicht in die männliche Schablone passt. Und das geht sogar so weit, dass es in den Laboren sichtbar wird. Forschende nutzen bevorzugt männliche Zellen und Mäuse, weil die zyklischen Hormonschwankungen der Weibchen als zu komplex und teuer gelten. Frauen werden also wie kleine Männer behandelt, obwohl ihr Stoffwechsel grundlegend anders funktioniert. In der Arzneimitteltherapie hallt bis heute der Contergan-Skandal der 60er nach. Aus Angst vor Schäden am Kind wurden Frauen im gebärfähigen Alter jahrzehntelang komplett aus klinischen Studien ausgeschlossen. Medikamente wurden am Mann getestet, aber Frauen verschrieben, was zu einer massiven Zunahme schwerer Nebenwirkungen bei Patientinnen führte. In der Forschung unterscheiden wir heute präzise zwischen Sex, also der Biologie, den Genen und Hormonspiegeln, und Gender, den soziokulturellen Prozessen. Zur biologischen Definition Sex gehören Anatomie, Chromosomenverteilung und Hormone, die sich im Laufe des Lebens ständig verändern. Gender beschreibt die Identität und die gesellschaftlichen Erwartungen. Diese Dimensionen beeinflussen sich gegenseitig. Wie ernst Frauen genommen werden, wenn sie über Schmerz berichten. Eine Studie von 2018 ergab, Männer mit chronischen Schmerzen gelten als tapfer, Frauen dagegen als emotional oder hysterisch. Das führt dazu, dass Frauen oft Beruhigungsmittel und Antidepressiva bekommen, wo Männer Schmerzmittel erhalten. Aber jetzt mal auch medizinisch ein bisschen genauer nachgeschaut, Geschlecht reicht ja allein gar nicht aus. Wir müssen über Intersektionalität sprechen. Eine Patientin ist nicht nur Frau. Faktoren wie Alter, Behinderung oder Herkunft spielen eine massive Rolle. Besonders in der Schwangerenversorgung wird das zum Brennglas. Daten aus den USA zeigen eine dramatisch höhere Sterblichkeit schwarzer Mütter aufgrund von systemischem Rassismus. In Deutschland berichten queere Eltern oder Menschen mit Migrationshintergrund von massiven Diskriminierungen im Kreissaal. Ja, und jetzt schauen wir uns einfach mal die Akutmedizin an. Eine Studie aus der Schweiz, ich glaube von 2021, fand heraus, dass jüngere Frauen deutlich kränker sein müssen als Männer, um überhaupt auf die Intensivstation aufgenommen zu werden. Frauen verbringen zwar mehr Lebensjahre, leiden aber etwa 25% länger unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Eine Krankheit wie Endometriose braucht im Schnitt 7 bis 10 Jahre bis zur Diagnose, weil stechende Krämpfe oft als normale Regelschmerzen abgetan werden. In der Vorbereitung meines Podcasts habe ich einiges gelesen, ganz viele tolle Beiträge, Portale, unter anderem im Magazin von Amnesty International. Da habe ich einen Artikel gelesen, in dem die Titelfigur, die Cis-Frau Lina, erst in einer Notfallsituation sein musste, bevor man ihr die Schmerzen wirklich glaubte. Und selbst dort fragte man sie lieber nach ihrer Treue zum Partner, anstatt sie organisch zu untersuchen. Wir stehen im Jahr 2026 erst am Anfang. Gendermedizin ist zudem auch überhaupt gar kein Cis-Frauenthema. Sie hilft auch Cis-Männern. Männer mit Osteoporose oder Depressionen werden nämlich oft übersehen, weil dies als klassische Frauenkrankheiten geframed werden. In Deutschland ist die geschlechtersensible Medizin bisher nur an 2 Standorten vorherrschend, in der Charité Berlin und in der Uni Bielefeld. In der Schweiz beispielsweise ist man da schon weiter, die haben ein nationales Forschungsprogramm. Wir hier brauchen noch massive Investitionen, um diese Datenlücke endlich zu schließen. Man nennt diese Lücke auch Gender Data Gap. Und das führt mich zur aktuellen politischen Lage. Da klafft eine riesige Lücke zwischen dem, was die Wissenschaft weiß, und dem, was politisch wirklich umgesetzt wird. Zwar hat die Bundesregierung das Thema Gendermedizin im Koalitionsvertrag stehen und betont immer wieder, wie wichtig geschlechtergerechte Forschung ist, aber der Blick in die Realität, das Ganze ist unterfinanziert. Wie schon gesagt, es gibt nur 2 Standorte, die Charité in Berlin und Bielefeld. Da gibt es Pflichtlehre. Das bedeutet im Umkehrschluss, entlassen wir jedes Jahr tausende neue ÄrztInnen in das System, die diesen Detektivblick für biologische Vielfalt nie systematisch gelernt haben. Es gibt zwar Förderprogramme, aber die reichen hinten und vorne nicht aus, um diesen gigantischen Lückenprozess wirklich zu schließen. Kanada, Schweiz, die haben das Thema längst auf die nationale Agenda gesetzt. Hier wird da eher noch in den Debatten drüber gestritten, aber es wird keine medizinische Sicherheit geschaffen. Es fehlt die Verpflichtung, es fehlen die klinischen Studien, um auch die Studien, wo Geschlechter getrennt auszuwerten sind. Es wird meistens so diskutiert, dass ich den Eindruck bekomme, Gendermedizin ist so nice to have, was wir in Kulturkämpfen zerreiben können, was sich gut macht in einem Artikel oder in einer Debattenrede, aber in der Umsetzung hakt es so ein bisschen. Und wer das Recht auf Gesundheit ernst nimmt, darf nicht zulassen, dass medizinische Forschung im Jahr 2026 immer noch an der Lebensrealität von mehr als der Hälfte der Bevölkerung vorbeigeht und die Frage der Patientensicherheit ist ja eine verfassungsmäßige Gleichstellung. Und jetzt komme ich mal zum Elefanten im Raum, den wir hier nicht wegignorieren dürfen. Die politische Stimmungsmache von rechts und auch von konservativ. Parteien wie die AfD und teilweise auch die CSU, die preschen nach vorne und stempeln Gendermedizin als Woke-Wahnsinn und Gender-Ideologie ab. Da wird so getan, als wolle man die Biologie abschaffen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Wir wollen die Biologie endlich ernst nehmen. Die Realität. Die AfD nutzt dieses Thema, um wissenschaftliche Fakten lächerlich zu machen. Sie behaupten, es gäbe nur Mann und Frau und alles andere sei Einbildung und ignorieren dabei völlig, dass die Medizin genau wegen dieses binären Bretts vorm Kopf jahrzehntelang Menschenleben gefährdet hat. Auch die CSU blockiert hier oft massiv. Wenn es um die Finanzierung von Lehrstühlen oder die Anerkennung von vielfältigen Lebensrealitäten in der Forschung geht, wird das schnell als ideologischer Ballast abgetan. Das Gefährliche für mich daran, die Parteien instrumentalisieren die Unwissenheit der Bevölkerung über biologische Komplexität, um eine Medizin von gestern zu zementieren. Sie verkaufen das ganz oft als gesunder Menschenverstand, aber in Wahrheit ist es ein Angriff auf die wissenschaftliche Freiheit und die Sicherheit unserer Patientinnen. Wer das Ganze als Gedöns abtut, nimmt billigend in Kauf, dass Diagnosen weiterhin zu spät gestellt werden und Medikamente falsch dosiert werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass medizinische Notwendigkeiten in einem rechtspopulistischen Kulturkampf geopfert werden. Es geht hier nicht um Pronomendebatten, sondern um die Frage, ob Menschen in der Notaufnahme überleben oder nicht. Leute, wir haben heute tief in eine Wunde geblickt. Aber ich möchte euch nicht mit dem Gefühl der Ohnmacht entlassen. Hier ein paar Punkte von mir an euch. Vertraut eurer Intuition. Wenn du spürst, dass etwas nicht stimmt mit deinem Körper und man dich mit Sätzen wie "das ist nur Stress" abspeisen will, dann bleib hartnäckig. Du bist keine Memme. Du bist die Expertin deines Körpers. Such dir eine Zweitmeinung. Mach den Gap sichtbar. Sprich darüber. Je mehr wir dieses Thema aus der Nische holen, desto weniger können Forschung und Politik es ignorieren. Wir brauchen keine Medizin, die Frauen als kleine Männer behandelt, sondern eine, die ihre Realität als eigenständigen Standard anerkennt. Und an all die Fachleute, die hoffentlich zuhören, hört länger als 20 Sekunden zu. Viele ÄrztInnen unterbrechen statistisch betrachtet Frauen, bevor der Kernpunkt der Geschichte überhaupt erzählt ist. Traut euch, Geschlechterunterschiede in eure Diagnostik einzubauen. Gendermedizin ist nämlich überhaupt kein Luxus. Es ist das Fundament für eine gerechte und personalisierte Versorgung für uns alle. Weg von der Schablone hin zur Realität. So, ich danke euch fürs Zuhören und euer Vertrauen. Wir hören uns beim nächsten Mal, nächste Woche Dienstag, wie immer ungefiltert. Passt auf euch auf!